stell dir vor, es ist Weihnachten und deine Familie überrascht dich so richtig. Du hast mit allem Möglichen gerechnet, aber bestimmt nicht mit diesem Geschenk. Ja? Du packst es aus und dir kommt ein großer, komplexer Lego-Technik-Bausatz entgegen. Ja, so ein richtig großer Bagger zum selber bauen. Hattest du bislang nicht sowas, aber naja, du machst die Schachtel auf, es kommt eine große Menge an Teilen dir entgegen, ganz viele kleine Rädchen, die später alle irgendwie ineinander greifen sollen. Aber gut, du denkst dir, kein Problem, da gibt's ja diese Anleitung und die zeigt dir Schritt für Schritt, wie du diesen Bagger zusammenbauen kannst. Und obwohl du bis jetzt eigentlich gar nicht so wirklich ein Lego-Fan warst, du packst es aus, es packt dich die Lust und du leg's los. Und am Anfang geht es noch ziemlich gut, aber ja, diese Anleitung, die ist manchmal etwas zweideutig. Ja, die gibt zwar viele, die gibt ja viele Hinweise, da gibt's viele Abbildungen, aber manchmal denkst du, welches Teil du jetzt wirklich benutzen sollst und wie du das genau zusammenbauen sollst, da gibt's doch immer wieder ein paar Unsicherheiten. Aber du lässt dich nicht rausbringen und langsam nimmt dein Bagger Gestalt an und schließlich ist es soweit. Dein Bagger steht vor dir in voller Pracht und ja, das Komische ist nur, es sind ein paar Teile übrig geblieben. Und als du das erste Mal die Baggerschaufel bewegen willst, geht nicht, bewegt sich nicht das Ding. Und als du es mit etwas mehr Kraft versuchst, hast du das Teil in der Hand. Und dir ist klar, irgendwas stimmt nicht mit meinem Bagger. Ja, da ist irgendetwas nicht richtig zusammengebaut. Irgendwo ist der Wurm drin. Ja, und die Frage ist, wie finde ich raus, was der Fehler ist? Und du hast nur eine Chance, das herauszufinden. Es geht kein Weg dran vorbei. Du musst zumindest Teile deines Baggers noch einmal auseinanderbauen. Du musst ihn dekonstruieren. Und damit herzlich willkommen zu einem Thema, das aktuell in der christlichen Welt scheinbar in aller Munde ist, Dekonstruktion. Ja, das klingt nicht gerade nach einem ermutigenden Thema, das klingt ja eher destruktiv. Ja, zumal es hier beim Thema Dekonstruktion nicht um ein Lego-Modell geht, es geht hier um etwas, was uns im Innersten betrifft. Es geht um die Dekonstruktion unseres Glaubens. So, im SCM-Verlag ist jüngst ein Buch erschienen mit dem Titel Anders als geglaubt. Und wenn man sich das Cover dieses Buchs mal ganz genau anschaut, dann liest man da, dass es genau um unser Thema geht. Dekonstruktion. Ja, und das Buch möchte Christen ansprechen, die aus irgendeinem Grund merken, es stimmt etwas nicht mit meinem Glauben. So an bestimmten Stellen bricht mir mein Glaube weg und in mir wächst der Gedanke, die Wahrheit über Gott und die Welt ist offenbar anders als geglaubt. Sie ist offenbar anders, als ich das bisher verstanden und geglaubt habe. Und deshalb muss ich anfangen, mein Glauben zu dekonstruieren. Und der Autor Preston Ulmer aus den USA möchte Christen nicht etwa davor warnen, ihren Glauben zu dekonstruieren. Im Gegenteil, er möchte die Leser ermutigen zur Dekonstruktion. Er hält Dekonstruktion für notwendig, sogar für heilig, so schreibt er es an einer Stelle. Und seine Definition für diesen Vorgang lautet wie folgt, wir lesen da folgenden Satz. Dekonstruktion bedeutet eine Idee, eine Praxis, eine Tradition, einen Glauben oder ein System in kleinere Bestandteile zu zerlegen, um ihre Grundlage, ihren Wahrheitsgehalt, ihren Nutzen und ihre Auswirkungen zu untersuchen. So, das klingt jetzt sehr allgemein, aber wenn man in dem Buch ein wenig weiter liest, dann merkt man, es geht Preston Ulmer in diesem Buch nicht um irgendeine Idee. Es geht ihm nicht um irgendeine Praxis, um irgendeine Tradition, um irgendeinen Glauben. Nein, es geht ihm sehr spezifisch um die evangelikale Version des Christentums, die aus Sicht von Preston Ulmer dekonstruiert werden muss. Wörtlich schreibt er, Jesus im 21. Jahrhundert zu folgen bedeutet, ihm außerhalb bestimmter evangelikaler Normen zu folgen. Es bedeutet, diese Tempel des Götzendienstes abzubauen und andere zu ermutigen, dasselbe zu tun. In den Interviews und Recherchen, die ich für dieses Buch geführt habe, kamen viele verschiedene evangelikale Normen als Themen zur Sprache, die Christen heute dekonstruieren. Einige der großen Themen waren Politik, Purity Culture, eine platte, wenig differenzierte Lesart der Bibel, die Behandlung und Ausgrenzung der LGBTQ+-Gemeinschaft, die Lehre von der Hölle und Scheinheiligkeit. Wir werden uns damit befassen, wie man am besten vorankommt, wenn Teile des Christentums, nämlich der Evangelikalismus, ganz klar dekonstruiert werden müssen. Soweit Preston Ulmer. Und ich muss ganz offen sagen, für Menschen wie mich klingen Sätze wie diese schon ein wenig schockierend. Ja, ich bin jetzt seit einigen Jahrzehnten im Glauben unterwegs und schon immer habe ich mich sehr gerne und auch sehr entschieden mit diesem Label evangelikal identifiziert. Ja, ich bin in der evangelischen Kirche groß geworden. Ich liebe das reformatorische Erbe meiner Kirche, aber ich leide eben auch seit längerem unter der liberalen Theologie, die die Ausbildungsstätten meiner Kirche prägt. Ja, denn ich sehe einfach in der Gemeindepraxis, welche Konsequenzen diese Theologie hat. Und deshalb war ich immer froh und dankbar, dass es da eine Strömung gibt in Landes- und Freikirchen, die theologisch ganz bewusst einen anderen Weg gegangen ist. Und der Begriff evangelikal war für mich immer ein wunderbarer Sammelbegriff für eine bunte und vielfältige Christenheit in Landes- und Freikirchen, die fröhlich und leidenschaftlich sagt, wir halten dran fest, dass die Bibel wirklich im echten Sinn das Wort Gottes ist. Und seit ich denken kann, war diese Form des Christentums mein Zuhause, meine Heimat, ja, meine Familie. Und jetzt kommt hier jemand und sagt, gerade dieser Evangelikalismus muss dekonstruiert werden. Und gut, solche Stimmen habe ich ja schon immer gehört von Liberalen, von universitären Theologen. Ja, aber dieses Buch, das ist nicht im universitären Umfeld erschienen. Es ist nicht in einem liberalen oder säkularen Verlag erschienen, sondern es ist bei SCM erschienen, der Stiftung Christliche Medien, die eigentlich als evangelikal gilt. Und innerhalb von SCM ist dieses Buch beim Verlag A. Brockhaus erschienen, einem Verlag, der die meiste Zeit seines Bestehens den geschlossenen Brüdern zugerechnet wurde, also einem eher besonders konservativen Umfeld. Auf Wikipedia kann man über den A. Brockhaus Verlag lesen, SCM A. Brockhaus hat das Ziel, Publikationen aus dem Spektrum evangelikaler Theologie zu veröffentlichen. Also ausgerechnet dieser Verlag bringt jetzt ein Buch heraus, das sich vorgenommen hat, dass der Evangelikalismus dekonstruiert werden muss. Und da frage ich mich schon, was ist da los? Was passiert da eigentlich gerade? Genau diese Frage beschäftigt mich jetzt seit einigen Jahren, genauer gesagt seit dem Jahr 2017. Denn damals bin ich auf eine Internetmediathek gestoßen, die den Namen Worthaus trägt. So, was ist Worthaus? Worthaus ist eine sich stetig erweiternde Online-Mediathek mit frei verfügbaren theologischen Vorträgen. Und inzwischen gibt es dort schon weit mehr als 200 Vorträge. Dazu noch ein Podcast mit dem Titel Das Wort und das Fleisch. Und der Anspruch ist es, einen unverstellteren Blick auf die Bibel zu vermitteln. Und das fand ich ja gut. Das fand ich spannend. Seit ich Christ bin, ist mir das wichtig, die Bibel immer besser verstehen zu können. Und tatsächlich hat mir der erste Vortrag, den ich da gesehen habe, auch gut gefallen. Der Hauptredner von Worthaus, Professor Siegfried Zimmer, hat da gesprochen und ich habe gleich gemerkt, Zimmer hat wirklich ein großes rhetorisches Talent. Und sein erster Vortrag über die Person Jesus Christus, den fand ich wirklich beeindruckend. Aber je mehr Worthaus-Vorträge ich gehört habe, umso größer wurden meine Zweifel. Denn ich habe gemerkt, die Theologen, die da zu Wort kommen, Ja, sie sind definitiv keine Evangelikale, ja, im Gegenteil. Sie kommen primär aus dem universitären Umfeld und sie decken auch tatsächlich das ganze Spektrum der universitären Theologie ab. Ja, da waren also auch ganz liberale Theologen dabei. Und insgesamt wurde mir klar, die Theologie, die hier vertreten wird, die klingt zwar teilweise ein wenig evangelikal, aber letztlich ist es doch genau die Theologie, die wir von unseren Universitäten kennen und zu der wir Evangelikale eigentlich immer gesagt haben, wir gehen aus guten Gründen ganz bewusst einen anderen Weg. So, also die Theologie bei Worthaus war nicht wirklich neu, aber was wirklich neu war bei Worthaus, das war das Zielpublikum. Denn mir ist aufgefallen, diese Vorträge kommen ganz offenkundig nicht nur bei kirchlichen Theologen gut an. Nein, diese Vorträge finden eine starke Resonanz unter traditionell evangelikal geprägten Landes- und freikirchlichen Theologen und Laien. Das wurde mir zum Beispiel deutlich dadurch, dass Siegfried Zimmer auch in der freikirchlichen und in der Allianz evangelikalen Welt ganz offenkundig ein gern gesehener Redner war. Ja, er war zu Gast bei evangelikalen Veranstaltungen, beim Spring Ferien Festival, bei den Jesus Freaks, bei landeskirchlichen Gemeinschaften, bei Freikirchen. Siegfried Zimmer hat an einer Stelle berichtet, Worthaus habe Zehntausende von Hörern und er hat berichtet, er habe auf einer Pastorenfortbildung gesprochen und er habe am Ende gefragt, wer hört denn hier regelmäßig Worthaus? Und es seien buchstäblich alle Hände hochgegangen, alle Pastoren hätten geäußert, dass sie regelmäßig Worthaus hören. Ganz ähnlich ist die Situation auch bei Thorsten Dietz, der inzwischen der zweite Hauptreferent von Worthaus ist. Auch er war und er ist häufig bei evangelikalen Formaten zu Gast. Er spricht bei Veranstaltungen von Gemeinschaftsverbänden und verschiedenen evangelikalen Organisationen. So beim SCM-Verlag ist erst jüngst oder im Jahr 2022 ein sehr umfangreiches Buch von ihm erschienen über die evangelikale Bewegung. So, und diese Beobachtung, wie einflussreich diese Redner sind, gerade auch im allianz-evangelikalen Umfeld, die haben mich nachdenklich gemacht. Ja, das sind also Leute unterwegs, die eigentlich überhaupt keine evangelikale Theologie vertreten, die aber trotzdem im evangelikalen Umfeld scheinbar immer mehr an Einfluss gewinnen. So, und mein Eindruck war, darüber sollten wir sprechen. Das ist nicht etwas, was wir jetzt so ignorieren können. Und deshalb habe ich im Jahr 2017 einen Blogartikel verfasst mit dem Titel Worthaus, Universitätstheologie für Evangelikale? Fragezeichen. Und dieser Artikel, der ist buchstäblich viral gegangen. Es haben sich verschiedene Zeitschriften gemeldet, die den Artikel nachdrucken wollten. IDEA hat eine Kurzversion herausgebracht. Und das war schon sehr überraschend für mich. Aber es hat mich darin bestätigt, dass hier gerade wirklich etwas Grundlegendes passiert. Etwas, das viele Christen beschäftigt und umtreibt und es in vielen Gemeinden und Gemeinschaften für Diskussionen und auch für Konflikte sorgt. So, und bei der Beschäftigung mit Worthaus ist mir noch etwas aufgefallen. Ich habe gemerkt, sowohl bei Siegfried Zimmer als auch bei Thorsten Dietz ist es kein Wunder, dass ihre Rhetorik oft evangelikal klingt. Denn sowohl Siegfried Zimmer als auch Thorsten Dietz waren lange Zeit selbst in der evangelikalen Welt zu Hause. Sie waren selbst lange Zeit durch evangelikale Theologie geprägt. Aber das hat sich bei ihnen schrittweise verändert. Sie haben beide einen zunehmend positiven Zugang zur universitären Theologie gefunden. Sie haben sich beide an wichtigen Stellen von evangelikalen Positionen entfernt. Und sie sind deshalb typische Vertreter für eine Bewegung, die man in den letzten Jahren zunehmend als die Postevangelikalen bezeichnet hat. So, was sind Postevangelikale? Kann man eigentlich sehr leicht erklären, denn in dem Begriff steckt ja zum einen der Begriff evangelikal. Und evangelikal bedeutet, diese Menschen haben in ihrer Biografie eine evangelikale Geschichte. Sie waren eine bedeutende Zeit ihres Lebens Teil dieser evangelikalen Bewegung, die man gemäß dem Historiker David Babington durch mindestens vier verbindende Merkmale charakterisieren kann. Ja, Babington hat sich sehr intensiv mit dem Evangelikalismus beschäftigt und er sagt, Evangelikale betonen alle die hohe Vertrauenswürdigkeit der Bibel. Für sie ist das Versöhnungswerk Jesu am Kreuz zentral. Sie betonen die Notwendigkeit einer persönlichen Bekehrung. Und sie sind überzeugt, dass jeder Christ sich aktiv einsetzen sollte für die Verbreitung des Evangeliums. Und David Babington sagt, diese vier Merkmale findet man weltweit bei all diesen enorm vielfältigen Gruppen, die man allgemein als evangelikal bezeichnet. Und auch Postevangelikale haben sich diese Überzeugung eine Zeit lang zu eigen gemacht. Aber die Silbe Post betont eben auch, diese Zeit ist vorbei. Post bedeutet nach. Und das will sagen, sie befinden sich jetzt in einer neuen Lebensphase, nachdem sie viele oder zumindest einige ihrer evangelikalen Überzeugungen zunehmend hinter sich gelassen haben. Es geht hier also um ehemalige Evangelikale, die theologisch und die oft auch ganz praktisch neue Wege gehen. Und in der Rückschau habe ich gemerkt, dass mir dieses Thema Postevangelikalismus eigentlich zum ersten Mal schon deutlich früher begegnet ist, nämlich im Jahr 2015. Ja, damals kannte ich den Begriff Postevangelikal noch nicht, aber ich habe damals erfahren, dass Thorsten Hebel ein Buch herausgegeben hat mit dem Titel Freischwimmer. Ja, so Thorsten Hebel war mir bekannt. Ich kannte ihn als Evangelist. Er hat gepredigt bei Jesus House, der Jugendausgabe von Pro Christ. Ich habe ihn persönlich erlebt als einen enorm talentierten, begeisterten Redner auf evangelikalen Veranstaltungen. Aber gerade deshalb war dieses Buch Freischwimmer für viele Evangelikale wie so ein kleiner Schock. Denn darin schreibt er unter anderem den Satz, mein ganzes Konstrukt, Glaube, dass ich mir lange schön geredet habe, ergibt für mich einfach keinen Sinn mehr. Wow, und das sagt jemand, der über Jahre hinweg Menschen aufgerufen hat, genau diesen Glauben anzunehmen. Ja, da gab es jetzt also nicht wenige Leute, die waren durch diesen Mann zum Glauben gekommen. Und jetzt sagt genau dieser Mann, für mich selbst ergibt dieser Glaube keinen Sinn mehr. Das muss man erstmal verdauen. So, das Buch klingt dann am Ende noch ein wenig versöhnlich. Thorsten Hebel schildert, dass er den Glauben an Gott durch ein persönliches Erlebnis wieder neu gefunden habe. Allerdings, der Inhalt von diesem neuen Glauben, der liest sich dann doch ziemlich unevangelikal. Gott ist da für Thorsten Hebel uneingeschränkt bei jedem Menschen vom ersten bis zum letzten Atemzug. Und dass es sowas gibt wie eine durch Sünde bewirkte Gottesferne, die durch die Entscheidung für Jesus und durch Vergebung der Schuld überwunden werden kann, sowas scheint es da nicht mehr zu geben. So bewegend ich diese Geschichte von Thorsten Hebel auch fand, sie hat mich damals nicht weiter beschäftigt. Denn es gab ja immer wieder solche Ereignisse, dass Menschen ihren Glauben verloren haben oder deutlich verändert haben. Bemerkenswert war aber in diesem Fall, waren die Begleitumstände. Ja, das Buch wurde im evangelikalen Umfeld weitgehend unkritisch beworben. Es hat damals einen großen Erfolg gehabt. IDEA hat berichtet, dass im schwächelnden christlichen Buchmarkt gerade dieser Titel einer der ganz großen Verkaufserfolge war. So ganz offenkundig hatte Thorsten Hebel Themen angesprochen, die offenbar viele evangelikale Christen bewegen. Die Dekonstruktion des evangelikalen Glaubens war offensichtlich für viele Menschen aus dem evangelikalen Umfeld ein Thema, mit dem sie sich gerne beschäftigen wollten, aus welchem Grund auch immer. So, ich hatte dann eine weitere Begegnung mit dem Postevangelikalismus und auch diese Begegnung hatte mit einem ehemaligen Jugendevangelisten zu tun. Ich spreche von Gottfried Müller, der damals unter dem Namen Gofi bekannt war. Und genau wie Thorsten Hebel war Gottfried Müller früher auf vielen Jugendevangelisationen im ganzen Land unterwegs. Und im Jahr 2018 hat er ein Buch herausgebracht mit dem Titel Flucht aus Evangelikalien. Ich habe dieses Buch mit großem Interesse gelesen Und es hat mich dazu bewogen, mich noch genauer mit Gottfried Müller und auch mit seinem Podcast auseinanderzusetzen. Dieser Podcast nennt sich Hossa Talk. Hossa Talk ist bis heute einer der bekanntesten und meistgehörten christlichen Podcasts. Damals waren die beiden Hauptpersonen dieses Podcasts eben Gottfried Müller und dazu noch Jakob Friedrichs. Auch Jakob Friedrichs habe ich gut gekannt, denn er gehört zu dem christlichen Comedy-Duo mit dem Namen Super 2, das früher mal Nimm 2 geheißen hat und das ich in meiner Jugend über die Maßen gefeiert habe. Und ich habe mich sehr gefreut, als die beiden mich dann auch mal eingeladen haben, bei Hossa Talk zu Gast zu sein. Ich habe die Begegnung mit den beiden sehr genossen, war eine sehr schöne Erfahrung. Und das hat mich dazu gebracht, mich immer noch intensiver mit diesem Thema Postevangelikalismus auseinanderzusetzen. Und das hat schließlich auch dazu geführt, dass der SCM-Verlag mich gebeten hat, ein Buch zu diesem Thema zu schreiben. Das Buch ist 2019 erschienen unter dem Titel Zeit des Umbruchs. Und das war aber nicht das Ende meiner Reise. Auch nach diesem Buch habe ich nicht aufgehört, mich mit diesem Thema zu beschäftigen. Denn immer wieder habe ich gemerkt, diese Entwicklung geht weiter. Der Einfluss von postevangelikalem Gedankengut nimmt scheinbar im allianzevangelikalen Umfeld immer weiter zu. So war es mein Eindruck. Das wurde mir zum Beispiel deutlich, als ich im Jahr 2021 dieses Buch hier gelesen habe, Glauben, Lieben, Hoffen. Dieses Buch habe ich als besonders bedeutsam empfunden, weil es herausgegeben wurde von Leitern der Jugendarbeit des Bundes Freier Evangelischer Gemeinden und des Bundes Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden, zu dem auch die Baptisten gehören. Und dieses Buch hatte den Anspruch, ein theologisches Grundlagenwerk für die Jugendarbeit zu sein. Also da sollten die grundlegenden Fragen des Christentums so aufbereitet werden, dass Jugendleiter und auch Jugendliche selbst sich damit befassen können. So, das Buch ist eine Sammlung von Artikeln verschiedener Autoren. Einige Artikel fand ich sehr gut, aber je länger ich in dem Buch las, umso mehr wuchs da auch mein Unbehagen, denn ich las da zum Beispiel die folgenden Behauptungen. Da wurde gesagt, in den prophetischen Texten werde keine Zukunft vorhergesagt. Jesus werde im Alten Testament gar nicht vorausgesagt. Die Bibel sei von einer Entwicklung geprägt hin zum Monotheismus. Ja, das heißt mit anderen Worten, die frühen Texte der Bibel würden demnach also noch ein polytheistisches Gottesbild vermitteln, wie wir es so aus Naturreligionen kennen. Dann lesen wir da, die Vorstellungen von Teufel, Himmel und Hölle hätten sich wohl erst nach dem babylonischen Exil entwickelt, vermutlich durch den Einfluss des Zoroastrismus und des griechischen Denkens. Also das würde heißen, wenn ich heute mit der Realität von Teufel, Himmel und Hölle rechne, dann geht es nicht auf die Offenbarung des Heiligen Geistes zurück, sondern auf Einflüsse von fremden Religionen und Philosophien. Und dazu kam dann noch die Aussage, Matthäus, Lukas und Paulus seien von einer biologischen Vaterschaft Josefs ausgegangen. Ja, und auch hier machte ich wieder diese Beobachtung, viele dieser Thesen, ja, die kenne ich ja seit langem aus der universitären Theologie. Aber sie kommen jetzt ganz offenkundig auch in der freikirchlichen Welt an, hier vor allem in der freikirchlichen Jugendarbeit. Und es ist ja ganz bewusst das Ziel, dass die freikirchliche Jugend hier geprägt wird und damit die Zukunft dieser Freikirchen soll hier durch diese Art von Theologie geprägt werden. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das hat wirklich einen Schmerz in mir ausgelöst. Ja? Denn wie gesagt, ich bin evangelisch. Ich sehe und erlebe, wohin diese Theologie uns führt. Es war da wie ein Schrei in mir. Ihr lieben Freunde aus den Freikirchen, bitte, bitte macht uns doch diesen Fehler nicht nach. Ja, macht es doch bitte besser als wir in der evangelischen Kirche. Nehmt es doch bitte nicht auf die leichte Schulter, wenn eine solche Theologie bei euch Einzug halten will. Das war, was sich in mir geregt hat, was ich da am liebsten rausrufen wollte. Ja, aber nicht nur im freikirchlichen Umfeld, auch im landeskirchlichen Pietismus und in der Gemeinschaftsbewegung war Postevangelikalismus in den letzten Jahren ein Thema. Und eine Person, die da eine besondere Rolle gespielt hat, ist ohne Zweifel Michael Diener. Michael Diener war von 2009 bis 2020 Präses des Nadauer Gemeinschaftsverbands, also dem Dachverband für zahlreiche evangelikal geprägte Gemeinschaftsverbände innerhalb der Landeskirchen. Und von 2012 bis 2016 war er zudem Vorsitzender der Deutschen Evangelischen Allianz. Also er war ein Stück weit ein Aushängeschild der evangelikalen Bewegung in Deutschland. Und viele Christen hat es deshalb bewegt, als es im Jahr 2016 zu einem Konflikt kam zwischen ihm und Ulrich Parzani. Auslöser war damals ein öffentliches Interview, in dem Michael Diener die evangelikale Position in sexualethischen Fragestellungen hinterfragt hat. Und im Jahr 2021 erschien dann sein Buch »Raus aus der Sackgasse«. Und die zentrale These des Buchs lautet: Die Evangelikalen sind in der Sackgasse, wenn sie weiter an einem konservativen Bibelverständnis festhalten und vor allem, wenn sie weiter an einer konservativen Sexualethik festhalten. Ja, ich bin noch nicht ganz durch. Dieser Vortrag heißt ja Dekonstruktion, eine Bestandsaufnahme. Und einen Vertreter möchte ich hier noch nennen, Martin Benz. Ist von Haus aus Pastor, aber seit einiger Zeit ist er auch als Podcaster und Autor bekannt. Und im Jahr 2022 ist sein Buch »Wenn der Glaube nicht mehr passt« erschienen. Ja, darin beschreibt Benz unter anderem die Gründe, warum immer mehr Christen die klassisch-evangelikalen Positionen hinterfragen. Er nennt da unter anderem Probleme mit dem evangelikalen Bibelverständnis, mit gewalttätigen Bibelstellen, mit dem evangelikalen Verständnis von Kreuz, Erlösung und Verdammnis, Probleme mit evangelikalen sexualethischen Positionen, Probleme mit erlebter Heuchelei und Machtmissbrauch im evangelikalen Umfeld oder mit fehlender Barmherzigkeit. So, und dann sagt er, viele Christen hätten auch Probleme mit dieser Aufteilung der Welt in drinnen und draußen, in Christen und Gottlose. Das seien alles Dinge, mit denen sich laut Martin Benz immer mehr Christen immer schwerer tun. So, er beschreibt da also ein ganzes Bündel von Auslösern, die dazu führen, dass Menschen immer mehr fremdeln mit diesem evangelikalen Glauben. Und Martin Benz ermutigt solche Christen hier zu einem Glaubensumzug. Wörtlich schreibt er, damit Glaube sich verändert, muss er sich weiterentwickeln. Manchmal fühlt sich der eigene Glaube wie eine Wohnung an, in der man sich nicht mehr zu Hause fühlt und in die man niemanden mehr einladen möchte. Wie bei einem normalen Umzug muss sich auch der Glaube die Frage stellen, welche Inhalte, welche Praxis und welche Überzeugungen möchte ich bewahren und mit in die Zukunft nehmen? Welche muss ich entsorgen, weil sie sich nicht bewährt haben oder in krankmachender Spannung zu meiner Lebensrealität stehen? Und welche sollte ich mir neu aneignen, damit der Glaube an Perspektive, Freiheit und Möglichkeiten gewinnt? Soweit Martin Benz. Er sieht sich selbst übrigens auch als ein Vertreter der sogenannten progressiven Theologie. Ein Begriff, den man immer wieder hört im postevangelikalen Umfeld. So, was ist progressive Theologie? Progressive Theologie ist letztlich nichts anderes als eine Theologie, die sich im Lauf der Geschichte ständig weiterentwickelt, die bis heute niemals stehen bleibt. Thorsten Dietz beschreibt diese Theologie einmal mit der Haltung, der eine Hoffnung zugrunde liegt. Er sagt, eine Haltung der Hoffnung erweist sich grundsätzlich als Offenheit dafür, dass Gott immer wieder neue Wege geht, dass zum Glauben neue Wege notwendig dazugehören, dass Glaube nicht ein einziger Weg ist, für alle Zeiten festgeschrieben und normiert, sondern dass neue Entwicklungen, neue Lieder, neue Gedanken, neue Überzeugungen, neue Werte zur Geschichte des Glaubens gehören und wohl auch zu seiner Zukunft. Ja, und es stimmt ja auch, in der Bibel finden wir immer wieder Weiterentwicklung. Die Bibel erzählt ja eine Heilsgeschichte, also die Geschichte einer fortschreitenden Offenbarung. Aber evangelikale Christen waren immer der Überzeugung, am Ende der Bibel ist der biblische Kanon komplett. Die Bibel ist vollständig. Sie ist ein für alle Mal der Maßstab, an dem wir uns orientieren dürfen und sollen. Progressive Theologie hingegen sagt, so wie die menschliche Kultur und der Zeitgeist sich ständig weiterentwickeln, so muss sich natürlich auch Theologie ständig weiterentwickeln. Die Bibel sei geprägt von den kulturellen Vorstellungen ihrer Zeit, von Patriarchat, von der Ablehnung von Homosexualität und anderen Dingen. Aber so wie die kulturellen Vorstellungen sich weiterentwickeln, so ist es auch möglich und sogar notwendig, dass wir auch unsere theologischen Vorstellungen immer wieder weiterentwickeln und neu denken, und um nicht eines Tages in der Sackgasse zu landen und abgehängt zu werden. Das bedeutet progressive Theologie. So, und ich hoffe, dieser schnelle Überblick, den ich jetzt hier gerade versucht habe zu geben, dieser schnelle Überblick über die postevangelikale und progressive Welt und ihre wichtigsten Vertreter, ich hoffe, das macht eines deutlich. Postevangelikalismus und progressive Theologie ist im freikirchlichen und allianzevangelikalen Umfeld längst kein Randphänomen mehr. Ja, also meine Beobachtung ist, Postevangelikalismus und progressive Theologie ist auf breiter Front mitten in der freikirchlichen und allianzevangelikalen Welt angekommen. Mehr noch, meine Wahrnehmung ist, dass diese Art von Theologie in gar nicht so wenigen Institutionen inzwischen sogar vorherrschend und prägend ist. Ja, das gilt vielleicht noch etwas weniger für die Gemeindebasis, aber es gilt in jedem Fall an nicht wenigen Stellen für den Bereich der Leiterschaft und der Theologen. Dass es tatsächlich so ist, berichtet auch Professor Volker Gäckle, der Rektor der Internationalen Hochschule in Liebenzell. Er schreibt, die Debatte nahm ihren Ausgangspunkt bei der Frage nach der Bewertung gleichgeschlechtlicher Sexualität. Sie ist mittlerweile bei viel zentraleren theologischen Fragen gelandet. Gibt es ein letztes Gericht Gottes? Ist der Glaube an Jesus Christus das entscheidende Kriterium für Rettung und Verlorenheit? Ist die Heilige Schrift auch in geschichtlicher Hinsicht eine zuverlässige und vertrauenswürdige Grundlage für Glaube und Leben der Gemeinde? Darüber hat der Pietismus in den 60er und 70er Jahren mit der ökumenischen Missionsbewegung und der liberalen Theologie auf Kirchentagen und Synoden gestritten. Heute streiten wir über ähnliche Fragestellungen im eigenen Laden. Das heißt also, um das nochmal zusammenzufassen, das Neue am Postevangelikalismus ist nicht die Theologie. Diese Art von Theologie gibt es in ähnlicher Form und in vielen Varianten seit langer Zeit. Nein, das Neue ist, dass diese Art von Theologie jetzt auch mitten im freikirchlichen und im allianzevangelikalen Umfeld angekommen ist und dort zunehmend Einfluss nimmt und prägend wirkt. Die große Frage, die sich daraus ergibt, lautet, warum ist es eigentlich so? Ja, warum hat es diese Art von Theologie geschafft, nicht nur die evangelischen theologischen Fakultäten im Sturm zu erobern? Warum breitet sie sich scheinbar jetzt auch immer mehr im freikirchlichen und im allianzevangelikalen Umfeld aus? Ja, das kann ja eher nicht daran liegen, dass man in der evangelischen Kirche beobachten könnte, dass diese Art von Theologie dort so viel positive Frucht bringen würde, ja? Dass da jetzt also Gemeinden wachsen würden, gedeihen würden durch den Einfluss dieser Theologie, denn so ist es ja nicht in der evangelischen Kirche. Die Frage ist, was ist denn dann der Grund dafür, dass diese Art von Theologie sich doch so ausbreiten kann? So, einige der Gründe, warum Christen postevangelikal werden, haben wir ja bereits benannt. Ja, das können persönliche Enttäuschungen sein, es können Verletzungen sein, die Menschen im evangelikalen Umfeld erleiden. Das können intellektuelle Zweifel sein, die Christen an biblischen Aussagen haben. Aber nach meiner Wahrnehmung gibt es noch einen weiteren Faktor, der eine wirklich wichtige Rolle spielt und den wir deshalb unbedingt verstehen müssen. Und dieser Faktor ist der Wissenschaftsbegriff, der heute in der akademischen Welt vorherrschend ist. Ja, der gängige Wissenschaftsbegriff im akademischen Umfeld erhebt heute zwei grundsätzliche Forderungen an die Wissenschaftler. Zum einen ist da die Forderung nach Intersubjektivität. Das heißt, wissenschaftliche Forschung muss so betrieben werden, dass sie von jedem Wissenschaftler auf der ganzen Welt nachvollzogen werden kann, unabhängig von seiner Religion und seiner Weltanschauung. Jedes Forschungsergebnis muss somit auch für Atheisten nachvollziehbar sein. Ja, sonst gilt es nicht als seriöse Forschung. Und die zweite Forderung ist deshalb folgerichtig: Forscher sollten sich in ihrer wissenschaftlichen Arbeit und in ihrer Theoriebildung ausschließlich auf natürliche Ursachen beschränken. Und die Konsequenz für die akademische Bibelwissenschaft ist klar: In wissenschaftlichen theologischen Artikeln dürfen Wunder und Offenbarungsereignisse prinzipiell nicht als relevante Faktoren für die Textentstehung herangezogen werden. Ja, man kann hier von einem sogenannten methodischen Atheismus sprechen. Und das heißt, die Forscher können persönlich sehr wohl gläubige Christen sein, aber in ihrer wissenschaftlichen Arbeit müssen sie in ihrer Theoriebildung so argumentieren, als gäbe es keinen Gott. Wunder und Offenbarungsereignisse dürfen prinzipiell nicht herangezogen werden, wenn es um die Frage geht, wie ein bestimmter Bibeltext entstanden ist. Es gibt im Internet ein schönes Nachschlagewerk zu theologischen Fragestellungen, das sogenannte VBLEX, das wissenschaftliche Bibellexikon im Internet. Und im Jahr 2020 hat mich diese Frage sehr beschäftigt. Wie gehen denn die Autoren von VBLEX mit der Wunderfrage um? Ja, die Bibel ist ja voll mit Berichten über Wunder und über Offenbarungsereignisse. So ist es für die Autoren im VBLEX überhaupt eine Option, dass reale Wunder und echte Offenbarungsereignisse bei der Entstehung der biblischen Texte tatsächlich eine Rolle gespielt haben könnten. Und ich las einen Artikel nach dem anderen, und je mehr Artikel ich las, umso deutlicher wurde mir: Nein, hier werden zwar die unterschiedlichsten Theorien präsentiert, wie die biblischen Texte wohl entstanden sind, aber ein Einfluss von realen Wundern und von Offenbarungsereignissen ist für keinen dieser Autoren eine Option. Und damit wird an keiner Stelle gerechnet. Und damit hat evangelikale Theologie im akademischen Umfeld natürlich ein gewaltiges Problem. Denn evangelikale Theologie hat seit jeher den Selbstanspruch der Bibel ernst genommen, dass hinter der Entstehung der Ostertexte das Erlebnis der tatsächlichen realen körperlichen Auferstehung Jesu stand. Evangelikale Theologie hat seit jeher ernst genommen, dass Mose und die Propheten nicht gelogen haben mit ihrer Behauptung, dass sie offenbarte Worte Gottes weitergeben. Und deshalb konnte evangelikale Theologie schon immer die Behauptung des Danielbuchs ernst nehmen, dass dieses Buch tatsächlich von Daniel stammt. Ja, dass es sich also wirklich, im 6. Jahrhundert vor Christus geschrieben wurde, obwohl in diesem Buch viele Ereignisse beschrieben werden, die erst im 3. und im 2. Jahrhundert vor Christus tatsächlich geschehen sind. Ja, und das ist in der akademischen Theologie natürlich ein Ding der Unmöglichkeit, denn da ist man gezwungen zu sagen, der Text kann erst nach den Ereignissen entstanden sein, die er beschreibt. Denn reale prophetische Vorhersagen dürfen in einer wissenschaftlichen Theoriebildung zur Entstehung des Danielbuchs natürlich keine Rolle spielen. Und damit ist klar, damit kann dieser Text auch nicht von Daniel stammen. Ja, obwohl der Text es selbst behauptet und in Teilen sogar in der Ich-Form geschrieben ist. Aber das ist in einer Theologie, die mit einem methodischen Atheismus operiert, nun einmal grundsätzlich nicht möglich. Und damit ist auch klar, der Autor ist anders als, ist ein anderer Autor, als der Text es behauptet. Der historische Kontext dieses Textes ist völlig anders. Die Adressaten sind völlig anders. Und daraus folgt natürlich auch eine völlig andere Auslegung dieses Textes. So, das ist jetzt nur ein Beispiel, das zeigt, wie dieser methodische Atheismus der akademischen Theologie einen Stempel aufdrückt, der in einem grundlegenden Widerspruch steht zu evangelikaler Theologie. Und es verursacht natürlich einen tiefen und grundsätzlichen Graben. Ja, der evangelikale Theologe Christoph Rädel hat berichtet, dass nach seiner Erfahrung an den Universitäten eine regelrechte Ekelschranke gegenüber evangelikaler Theologie existiert. Ja, da gilt evangelikale Theologie als unwissenschaftlich. Ja, da wird behauptet, evangelikale Theologie basiere auf Glauben, während akademische Theologie doch auf objektiver Wissenschaft basiere. Evangelikale Theologie sei voraufklärerisch und prämodern, statt aufgeklärt und auf der Höhe der Zeit zu sein. Evangelikale Theologie nehme die Bibel wörtlich, statt sie in den historischen Kontext einzuordnen. Es sei die akademische Theologie, die intellektuell redlich und offen mit allen Fakten umgeht. Sie sei liberal und weltoffen, während evangelikale Theologie als fundamentalistisch bezeichnet wird. Ich habe jetzt leider nicht die Zeit, auf dieses so weit verbreitete Narrativ zu antworten. Wen das genauer beschäftigt, den möchte ich gerne auf meinen Offenbarvortrag verweisen. Brauchen wir eine wissenschaftliche Theologie? Aber ich möchte hier nur erwähnen, natürlich ist dieses Narrativ nicht korrekt. Natürlich ordnet auch evangelikale Theologie die biblischen Texte in den historischen Kontext ein. Natürlich geht auch evangelikale Theologie redlich mit den Fakten um. Natürlich kann auch evangelikale Theologie zwischen Bildsprache und historischen Berichten unterscheiden, statt einfach alles nur gleichermaßen wörtlich zu nehmen. Natürlich gibt es weltweit evangelikale Theologie auf höchstem intellektuellem Niveau, die sich in keiner Weise verstecken muss vor dem theologischen Wissenschaftsbetrieb in Deutschland. Und natürlich ist auch evangelikale Theologie in keiner Weise unwissenschaftlich, wie ich versucht habe in meinem Vortrag über die Frage, brauchen wir wissenschaftliche Theologie, hierbei offenbar zu erklären und darzulegen. Aber meine Beobachtung ist, dieses Narrativ wirkt. Es wirkt, weil viele Christen die philosophischen Entscheidungen, die der universitären Theologie zugrunde liegen, diese philosophischen Entscheidungen sind einfach wenig bekannt. Und so gewinnen viele Christen den Eindruck, ja, wenn ich intellektuell redlich glauben will, wenn mein Glaube nicht wissenschaftsfeindlich sein soll, dann darf ich mich nicht verschließen gegen diese Art von Theologie. Und das ist nach meiner Beobachtung ein wirklich wichtiger Grund dafür, warum postevangelikale und progressive Theologie sich gerade im theologischen Umfeld so rasch verbreitet. Denn diese Theologie umgibt sich einfach so mit einer Aura von Aufgeklärtheit, Wissenschaftlichkeit, intellektueller Überlegenheit. Sie verspricht gesellschaftliche und akademische Anerkennung. Und dazu kommt natürlich, diese Theologie entlässt uns aus so manchen Konflikten zwischen biblischen Aussagen und den Werten und den ungeschriebenen Normen unserer Kultur. Und es wird natürlich spätestens dann relevant, wenn ich im kirchlichen Umfeld theologisch tätig sein möchte. Und im Bereich der Sexualethik kommt hinzu, natürlich wende ich mich gerne dieser Art von Theologie zu, wenn mein persönlicher Lebensentwurf, mein praktischer Lebensvollzug im Widerspruch steht zu klassisch-evangelikalen Positionen. Und wir dürfen uns deshalb nichts vormachen. Postevangelikale und progressive Theologie ist für viele Christen hochattraktiv. Es gibt gute Gründe dafür, warum diese Theologie meine evangelische Kirche quasi im Sturm genommen hat und warum sie sich jetzt auch im freikirchlichen und allianzevangelikalen Umfeld verbreitet. Aber klar ist auch, diese Entwicklung hat natürlich Konsequenzen für die freikirchliche Welt, für das Allianz-evangelikale Umfeld. Und über diese Auswirkungen möchte ich jetzt im letzten Teil dieses Vortrags noch sprechen. So, meine Beobachtung ist, die Ausbreitung postevangelikaler und progressiver Theologie hat im freikirchlichen und allianzevangelikalen Umfeld dazu geführt, dass sich vier verschiedene Milieus etabliert haben. Und ich möchte diese vier Milieus hier kurz vorstellen, damit wir besser verstehen können, was hier gerade in unserem Umfeld passiert, welche Entwicklungen da ablaufen. Die ersten beiden Milieus kennen wir eigentlich schon länger. Da ist zum einen das Milieu der klassisch-evangelikalen und zum zweiten ein Milieu, das ich hier mal als die Konfessionalisten bezeichnen möchte. Beide Milieus sind bis heute von einigen Überzeugungen geprägt, die man vielleicht kurz und prägnant so zusammenfassen könnte. Der lebendige Christus ist unsere Mitte, die Bibel ist das Unfehlbare Wort Gottes, wobei der Begriff unfehlbar noch genauer definiert werden müsste. Der stellvertretende Opfertod Jesu steht im Zentrum des Evangeliums und nach biblischem Zeugnis gehört praktizierte Sexualität exklusiv in die Ehe von einem Mann und einer Frau. So, wie gesagt, all diese Überzeugungen sind werden in beiden dieser Milieus geteilt, aber es gibt einen Unterschied. Klassisch-Evangelikale sind sehr interessiert an einer großen konfessionsübergreifenden Einheit und deshalb sind sie in theologischen Randfragen bereit, durchaus auch unterschiedliche Sichtweisen zuzulassen. Bei Konfessionalisten hingegen ist es eher so, dass ihnen bestimmte Zusatzlehren unaufgehbar wichtig sind und deshalb stehen sie konfessionsübergreifenden Einheitsbemühungen eher skeptischer gegenüber. Sie neigen also eher dazu, in ihrer eigenen, eher kleineren Blase zu bleiben und sich nur dort zu bewegen. Klassisch-Evangelikale, Konfessionalisten, diese beiden Milieus kennen wir schon länger im freikirchlichen und im allianzevangelikalen Umfeld. Wie ich gerade geschildert habe, ist in letzter Zeit ein drittes Milieu hinzugekommen, nämlich das Milieu der Postevangelikalen und der Progressiven. Hier gilt das evangelikale Festhalten daran, dass die Bibel das offenbarte Wort Gottes ist, eher als prämodern, als fundamentalistisch. Hier gilt die Ablehnung der Segnung und Trauung gleichgeschlechtlicher Paare als diskriminierend. Und weil diese Positionen so gegensätzlich sind, gibt es auch kaum wirkliche Schnittmengen zwischen diesen klassisch-evangelikalen Milieus und den postevangelikalen und den progressiven. Aber in den letzten Jahren ist mir aufgefallen, zwischen diesen Milieus existiert seit einiger Zeit noch ein viertes Milieu. Ich nenne dieses Milieu das Milieu der Pragmatischen. Im pragmatischen Milieu versucht man, diese beiden doch sehr gegensätzlichen Milieus der Evangelikalen und der Postevangelikalen miteinander ins Gespräch zu bringen. Man sehnt sich nach Einheit auch zwischen Evangelikalen und Postevangelikalen. Und weil man das theologisch nicht zueinander bekommt, neigt man dazu, Theologie eher zu meiden und stattdessen zu sagen, hey, es ist doch nicht ein Dogma oder eine theologische Überzeugung, die uns eint. Was uns doch miteinander verbindet, ist das Evangelium und vor allem der lebendige Christus. Christus ist unsere Mitte, nicht ein Buch. Und deshalb lasst uns doch nicht über theologische Fragen streiten. Lasst uns doch lieber in die Praxis gehen, lasst uns Gemeinde bauen, lasst uns miteinander evangelisieren und all diese Fragen nach dem Bibelverständnis und nach dem Kreuzesverständnis und nach der Sexualethik, das sind doch Randfragen, die am Ende doch gerne jeder so sehen kann, wie er möchte. Das heißt also, während den klassisch-evangelikalen und auch den postevangelikalen und progressiven theologische Themen sehr wichtig sind, ist es bei den pragmatischen tendenziell anders. Hier wird zu viel Theologie eher als Spaltpilz empfunden und deshalb konzentriert man sich lieber auf Lobpreis, auf Seelsorge, auf Ermutigung, auf die Glaubens- und Gemeindepraxis, weil man hofft, dass dann die theologischen Differenzen in den Hintergrund treten können. Vielleicht sind dir diese vier Milieus auch schon begegnet. Ich könnte jetzt noch einiges mehr zu diesen vier Milieus sagen, aber stattdessen möchte ich am Ende dieses Vortrags noch etwas anderes tun. Es geht hier ja in diesem Vortrag um eine Bestandsaufnahme. Und meine Beobachtung ist, dass es rund um diese vier Milieus, vor allem in den letzten beiden Jahren, vier Megatrends gibt, vier Entwicklungen, die vieles bewegen und verändern in letzter Zeit. Vier Trends, die die Landschaft im freikirchlichen und allianzevangelikalen Umfeld zunehmend verändern. Und ich halte es für wichtig, dass wir diese Trends kennen, damit wir die Dynamiken einordnen können, die sich aktuell hier abspielen. So, der erste Megatrend ist der Verlust der verbindenden Selbstverständlichkeiten. Was meine ich damit? Das Milieu der Pragmatischen hat lange Zeit davon profitiert, dass die evangelikale Vergangenheit noch eine starke und prägende Kraft hatte. Ja, bestimmte Überzeugungen waren lange Zeit im allianzevangelikalen Umfeld absolut selbstverständlich. Dass die Bibel Gottes Wort ist, dass Jesus am Kreuz für unsere Sünden gestorben ist, dass eine Ehe eine Gemeinschaft ist zwischen einem Mann und einer Frau. Darüber musstest du nicht diskutieren im allianzevangelikalen Umfeld. Es war einfach ganz selbstverständlich klar. Und deshalb konnte man es sich leisten, die Theologie zurückzustellen. Man konnte es sich leisten, sich auf Lobpreis, Seelsorge und die Praxis zu konzentrieren, denn man wusste, wir haben ein verbindendes Zentrum, das ist ganz selbstverständlich da, darum muss man nicht kämpfen. Doch das Problem ist heute, diese Selbstverständlichkeiten sind in den letzten 10 Jahren in raschem Tempo weggebrochen. Es hat auch mit dem Internet zu tun. Die Menschen orientieren sich in theologischen Fragen eben zunehmend, nicht nur in ihrem gemeindlichen Umfeld, sie orientieren sich im Internet. Und dort stoßen sie natürlich auf die unterschiedlichsten Quellen. Und diese unterschiedlichen Quellen vermitteln nicht selten sehr verschiedene Inhalte. Da werden Begriffe sehr unterschiedlich gefüllt. Und die Folge ist, dass man nicht mehr so wirklich sagen kann, was denn eigentlich das Evangelium ist. Was denn eigentlich unsere verbindende Botschaft ist. Was denn eigentlich gemeint ist mit dieser Rettung und mit dieser Erlösung, von der wir in unseren Lobpreisliedern immer noch ständig singen. Also das ist der erste Megatrend. Die verbindenden Selbstverständlichkeiten brechen weg. Der zweite Megatrend heißt, progressive und postevangelikale werden liberaler und missionarischer. Was meine ich damit? Ja, bis zum Jahr 2020 war es noch so, dass viele postevangelikale Vertreter sich zum Beispiel zu sexualethischen Themen sehr zurückhaltend oder fast gar nicht geäußert haben. Es war erst im Jahr 2020, als dieses Buch hier erschienen ist, Homosexualität und christlicher Glaube, ein Beziehungsdrama. Das Buch stammt von Martin Grabe, dem Leiter der Klinik Hohe Mark. Und erst mit dem Erscheinen dieses Buchs haben sich dann auch Leute wie zum Beispiel Michael Diener und andere öffentlich dazu bekannt, dass sie die klassisch evangelikalen Positionen in der Sexualethik verlassen haben. Und seither hat sich die Situation dramatisch verändert. An die Stelle der früheren Zurückhaltung ist ein regelrecht missionarischer Drang getreten. Ja, es erscheint eine Publikation nach der anderen, um progressive Sexualethik nach Kräften auch im freikirchlichen und im allianzevangelikalen Umfeld voranzutreiben. Und die Vertreter machen deutlich, wer da nicht mitgeht, der ist nicht einfach nur anderer Meinung. Nein, der ist auf der völlig falschen Spur. Der ist in der Sackgasse, der muss dringend umkehren, denn das ist ja diskriminierend, diese bisherige Position. Und es heißt, die einstige Zurückhaltung hat sich verwandelt in einen missionarischen Eifer zur Verbreitung postevangelikaler und progressiver Position. Es war der zweite Megatrend. Der dritte Megatrend heißt, ein wachsendes Verständnis für die Bedeutung von gesunder Theologie führt zu neuen Netzwerken unter Evangelikalen. Das beobachte ich sehr stark. Ja, der Verlust der Selbstverständlichkeiten und die wachsende missionarische Dynamik bei Progressiven führt dazu, dass immer mehr Leiter im klassisch-evangelikalen Umfeld merken, wir müssen etwas tun. Ja, unsere Grundlagen sind nicht mehr selbstverständlich. Es reicht nicht mehr, dass unsere Glaubensgrundlagen irgendwo auf unserer Homepage stehen, denn wir müssen über diese Glaubensgrundlagen widersprechen. Wir müssen sie begründen. Wir müssen sie gegen Widerspruch verteidigen. Und deshalb gibt es immer mehr apologetische Initiativen. Ja, diese Offenbarmediathek ist ja nur ein Beispiel dafür. Vielleicht kennst du auch die Daniel-Option, Bibelfit von Markus Voss, Glaubendenken, die Apologetik-Initiative und vieles, vieles mehr, was in den letzten Jahren entstanden ist. Und dazu fällt mir auf, dass immer mehr Leiter merken, wir brauchen auch einander, denn unsere Leute orientieren sich nun mal nicht mehr nur bei uns. Sie hören die unterschiedlichsten Stimmen in den Weiten des Internets und deshalb kann es keiner Gruppe allein gelingen, diesem Trend zur Dekonstruktion etwas entgegenzusetzen. Wir müssen zusammenstehen, wenn wir etwas erreichen wollen. Es führt dazu, dass neue Verbindungen und Netzwerke entstehen, das Netzwerk Bibel und Bekenntnis zum Beispiel oder Evangelium 21. Und bei Offenbar arbeiten dann Netzwerk Bibel und Bekenntnis und Evangelium 21 wieder zusammen. Und ich könnte euch jetzt einiges mehr berichten, was hier gerade im Land an neuer Vernetzung geschieht. Das ist sehr ermutigend. Aber kommen wir stattdessen zum vierten und letzten Megatrend. Und der heißt: Die Pragmatischen geraten zunehmend in die Zerreißprobe. Ja, der Verlust der Selbstverständlichkeiten, die zunehmend missionarischen Aktivitäten bei Progressiven und Postevangelikalen, die wachsenden apologetischen Bemühungen von Evangelikalen, all das führt das pragmatische Milieu immer mehr in die Zerreißprobe. Und das ist eine Entwicklung, die wir nicht nur in Deutschland sehen, sondern in der ganzen westlichen Christenheit. Vielleicht habt ihr es ja mitbekommen, bei den Anglikanern hat es im Jahr 2023 eine Spaltung gegeben, die man schon wirklich als kirchenhistorisch bezeichnen muss. Eine Versammlung von internationalen anglikanischen Bischöfen, die etwa 85% der weltweiten Anglikaner repräsentieren, hat sich von ihrem Kirchenoberhaupt, dem Erzbischof von Canterbury, losgesagt. So, und im Zentrum stehen dabei genau diese Differenzen zwischen Evangelikalen und Postevangelikalen, die wir gerade schon ein wenig beschrieben haben. Ja, und auch bei den weltweiten Methodisten hat es eine dramatische Spaltung gegeben. Und auch hier sind diese Themen immer wieder die gleichen. Bibelverständnis, Kreuzesverständnis, Sexualethik. Eben die zentralen Themen, bei denen sich Postevangelikale und Evangelikale grundlegend voneinander unterscheiden. Und meine Wahrnehmung ist, diese Spaltungstendenzen gibt es nicht nur in der großen, weiten Welt, auch in unserem Land gibt es Hinweise, dass wir in der kommenden Zeit mit ähnlichen Entwicklungen rechnen müssen. Und ich hoffe, meine Bestandsaufnahme, mit der ich jetzt am Ende bin, macht eines deutlich. Es geht hier nicht um ein Spezialthema für Theologie-Nerds. Es geht nicht darum, Christen künstlich in Schubladen zu stecken und auf jeden ein Etikett aufzukleben. Nein, es geht hier um eine sehr relevante, grundlegende Entwicklung, die große Auswirkungen hat auf unsere Gemeinschaften, Gemeinden und Werke. Und die große Frage ist jetzt, wie gehen wir als Kirche Jesu damit um? Ja, wie gehen wir um mit diesem Trend zur Dekonstruktion im allianzevangelikalen und freikirchlichen Umfeld? Dazu möchte ich euch schon jetzt Teil 2 dieses Vortrags ans Herz legen. In diesem zweiten Vortrag möchte ich gern drei Themen besprechen. Das erste Thema heißt, wir müssen die Dekonstruktion besser verstehen und uns fragen, ab wann werden denn Dekonstruktionsprozesse überhaupt erst problematisch. Ja, es ist ja nicht so, dass Dekonstruktion grundsätzlich etwas Negatives ist. Im Gegenteil, die Bibel selbst ist voller Glaubensdekonstruktion. Deshalb müssen wir unterscheiden lernen, welche Art von Dekonstruktion ist denn eigentlich gut und hilfreich und wann fängt es an, problematisch zu werden. So, das zweite Thema wird sein, dass wir lernen, diese problematische Form von Dekonstruktion zu erkennen. denn es ist ja oft gar nicht so einfach. Postevangelikale Vertreter verwenden oft das gleiche Vokabular wie Evangelikale und es ist oft gar nicht so leicht, die wirklich wichtigen Unterschiede hinter diesen oft so ähnlich klingenden Vokabeln herauszufinden. Und deshalb brauchen wir ein Verständnis für vier grundlegende Bruchlinien in der progressiven Post- und postevangelikalen Theologie. Und wir müssen verstehen, welche Konsequenzen diese Bruchlinien haben für den persönlichen Glauben und für die Kirche Jesu insgesamt. Und im dritten Teil des zweiten Vortrags werden wir uns fragen, wie können wir problematischen Formen von Dekonstruktion begegnen? Was brauchen wir dafür? Was müssen wir tun? So, ich hoffe, du bist wieder dabei, mit dann, wenn dieser zweite Vortrag erscheint. Und bis dahin möchte ich mich herzlich bedanken fürs Zuhören, fürs Zusehen. Wenn du Fragen hast, wenn dir Gedanken dazu kommen, melde dich gerne bei uns. Ich wünsche dir in jedem Fall von Herzen Gottes reichen Segen.